Hallo, danke an Markus, Sophia, Andrea und Sebastian, vier neue UnterstützerInnen. Und danke an Chris, er ist neuer Förderer von Erklär mir die Welt auf www.erklärmir.at. Und bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung. In den vergangenen Wochen habt ihr hier einige Einschaltungen für den Podcast Austria ist überall der Wirtschaftskammer gehört. Im Podcast gibt es jetzt schon über 20 Folgen, mit denen man etwas über Kultur, Leben und Geschäftspraktiken rund um die Welt lernen kann. In Rumänien, Nigeria, den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Schweiz und so weiter. Das ist eine der großen Stärken der österreichischen Wirtschaftskammer, dieses riesige Netz an Experten rund um die Welt, die österreichischen UnternehmerInnen helfen können. Und im Podcast Austria ist überall, nehmen Sie euch mit in Ihren Alltag und geben Tipps und Tricks für das Wirtschaften rund um die Welt. Hört mal rein und abonniert den Podcast Austria ist überall. Es gibt ihn überall dort, wo es Podcasts gibt. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute kommt eine Folge, auf die ich mich schon sehr lange gefreut habe, weil ich es sehr faszinierend finde, nämlich das Fliegen. Und vor mir sitzt ein Pilot. Hallo Christoph Kotsch.
Hallo Andreas, freut mich, dass du mich eingeladen hast.
Danke, dass du da bist, lieber Christoph. Und an dieser Stelle auch noch ein Danke an eine gemeinsame Bekannte, die Julia Kluck, die war Praktikantin im Sommer letzten Jahres und die hat dich quasi vermittelt für diese Sendung. Lieber Christoph, bevor wir starten, kannst du dich bitte noch kurz vorstellen.
Ja, mein Name ist Christoph Kotsch, ich bin 27 Jahre alt, komme aus Wien, habe nach der Matura 1,5 Jahre als Flugbegleiter gearbeitet und bin nun seit Frühling 2018 Co-Pilot auf der Airbus A320 Flotte bei Austrian Airlines und fliege Kurz- und Mittelstreckenflüge.
Cool. Christoph, was ist schwieriger, starten oder landen?
Definitiv das Landen.
Warum?
Man muss doch in diese Piste treffen, sage ich mal. Vor allem, wenn es böig ist, wird der Flieger auch manchmal nach links, rechts, oben, unten geweht. Man muss die Geschwindigkeit halten. Man hat doch auch mehr mit der Sicht zu kämpfen, muss die Piste sehen. Und das ist definitiv schwieriger, auf diese Piste zu treffen, als abzuheben.
Was ist da die Rolle von dir als Co-Piloten beim Landen?
Das ist verschieden. Also wir teilen uns mit dem Kapitän auf Pilot Flying, Pilot Monitoring auf. Das bedeutet, wir sprechen uns vor dem Flug ab, wer von uns beiden diesen Flug übernimmt, wer tatsächlich das Flugzeug steuert.
Das macht nicht immer der Kapitän.
Genau. Der Pilot Monitoring hat die Aufgaben, während des Fluges die Checklisten abzuarbeiten, zu funken, den Sprit zu überprüfen und auch den Pilot Flying zu überprüfen. Genau, und das ist so, jeden zweiten Flug übernehme ich als Co-Pilot quasi das Steuer und fliege.
Und wie kann man sich das vorstellen? Jetzt fliegst du, weiß ich nicht, wo bist du zuletzt hingeflogen?
Nach Prag.
Nach Prag.
Genau.
Wie bereitet man sich auf das Landen vor? Also als Passagier kriege ich das ja mit, weil jetzt wird gesagt, jetzt müsst ihr euch wieder anschnallen und bitte vorbereiten zum Landen. Was passiert vorne im Cockpit?
Also wir holen uns zuerst einmal den Wetterbericht von unserem Zielflughafen. Auf diesem Wetterbericht sehen wir auch, welche Piste und welcher Anflug aktiv sind. Es gibt verschiedene Anflugverfahren, Präzision und Nicht-Präzisionsanflugverfahren. Mit dem Wind und dem aktuellen Gewicht rechnen wir uns aus, ob die Landebahn für uns lang genug ist. Sehen dadurch, wie viel Landedistanz wir brauchen und geben diesen Anflug in unseren Bordcomputer ein. Da ist das ganze Routing dann im Bordcomputer drinnen, die Anfluggeschwindigkeit, das Wetter ist drinnen, alle wichtigen Parameter, auch die Navigationspunkte, welche wir uns einrichten, um auch zu überprüfen, ob das Flugzeug richtig fliegt. Der Pilot Monitoring überprüft das dann, ob das auch richtig drinnen ist und wir besprechen den Anflug. Wir besprechen, wie wir heute anfliegen, was ist heute besonders, welche Gefahren könnten heute auf uns zukommen. Also beispielsweise in Prag letztens war es sehr windig und es war auch ein Anflug in der Nacht. besprechen, ob wir die Piste nach links oder nach rechts verlassen, was ist besonders am Flugplatz, sind vielleicht Berge in der Nähe, ist die Piste nass, ist sie trocken, vielleicht auch persönliche Erfahrungen von Anflügen. Und nach der Besprechung fangen wir mit unserem Sinkflug an. Genau.
Aha. Und wenn du sagst, ihr bekommt dann Daten und ihr rechnet euch dann Dinge aus, das wird es wahrscheinlich nicht mit Zettel und Stift machen, sondern das gibt mir ein Computer ein und der macht das dann.
Genau, wir haben so ein Performance-Programm. Aha. Da ist für jeden einzelnen Flieger eine bestimmte Performance-Software hinterlegt und wir geben alle Daten ein. Also wir geben den Wind, die Temperatur, den Luftdruck, die Piste an. Vielleicht ist die Piste sogar verkürzt, vielleicht gibt es Bauarbeiten und nicht die ganze Piste ist verfügbar, das gibt es auch. Man gibt das Gewicht an, den Schwerpunkt und ob die Piste nass ist oder rutschig eventuell, das gibt es auch. Also man kann auch auf Pisten landen, die mit Schnee bedeckt sind. Nur dann verringern sich verschiedene Limitationen, wie beispielsweise der Seitenwind. Der darf dann maximal nur einen geringen Wert betragen. Mhm. Und dann bekommen wir ein Ergebnis, wie viel Landedistanz wir dann tatsächlich brauchen.
Wenn du jetzt sagst, ihr beginnt mit dem Sinkflug, passiert das automatisch? Macht das der Autopilot oder ist das was ihr?
Nein, wir müssen das bei der Flugsicherung anfragen. Flugsicherung ist dazu da, um die minimale Distanz zwischen den Flugzeugen zu gewährleisten. Und irgendwann sagen wir, wenn wir bereit sind und die Distanz auch passt, sagen wir der Flugsicherung, wir sind bereit für den Sinkflug. Und die Flugsicherung, die gibt uns eine Freigabe auf eine bestimmte Höhe. Also wir dürfen auch nicht darunter sinken. Es kann ja sein, dass darunter Flugzeuge sind oder auch andere Flughäfen.
Aber Sinkflug heißt dann, ihr drückt so einen Knopf und dann fliegt er runter oder mal wie im Auto, man drückt auf ein Gas oder wie?
Nein, der Sinkflug ist tatsächlich doch komplexer. Man kann die vertikale Geschwindigkeit selber einstellen oder man lässt den Computer den Sinkflug berechnen und man gibt die Höhe, man dreht die Höhe ein, der Pilot Flying dreht sie ein im Normalfall, sagt laut, was er eingedreht hat. Der Pilot Monitoring, der diesen Funkspruch zurückgelesen hat, überprüft die Freigabe und das, was hineingedreht wurde in den Flieger. Und dann starten wir mit dem Sinkflug. Und das Schwierige am Sinkflug ist das Timing. Es hängt davon ab, wie schwer der Flieger ist, ob wir Gegenwind haben oder Rückenwind. Und das Schwierige daran ist, wenn wir zu spät mit dem Sinkflug beginnen, haben wir zu wenig Distanz, um unsere Höhe und unsere Geschwindigkeit abzubauen, müssen eventuell Bremsklappen verwenden, unseren Widerstand erhöhen, verbrennen dadurch mehr Sprit. Wenn wir zu früh anfangen, sinken wir mit einer zu hohen Leistung, brauchen wir zu viel Triebwerksleistung und verbrauchen ebenso mehr Sprit. Aha. Also der Sinkflug ist komplett verschieden. Es gibt auch auf den Anflugsrouten Höhenrestriktionen, die wir auch einhalten müssen.
Und kann ich mir das jetzt so im Cockpit vorstellen, dass ihr quasi mehr Manager oder Logistiker seid, die sich die Dinge ausrechnen, einstellen und dann passiert das Fliegen schon sehr automatisch oder greift man manuell viel ein, also wie im Auto, Lenkrad links, rechts oder rauf, runter?
Nein, im Reiseflug macht schon den Großteil der Autopilot. Man muss ihn aber überprüfen, ob er auch das Richtige macht und im Falle des Falles auch eingreifen. Auch das kommt vor, tatsächlich. Beispielsweise auch, wenn wir schnell fliegen und es fängt dann doch an zu wackeln, kann es sein, dass die maximale Geschwindigkeit erreicht wird und man muss die Geschwindigkeit zurückdrehen. Und der Landeanflug selbst passiert auch zum Großteil manuell. Also der Autopilot bleibt selten für die Landung da. Nur bei Nebel landet der Flieger vollautomatisch.
Was sonst zu gefährlich wäre, oder wenn man das nicht gut manuell machen kann?
Weil wenn Nebel am Flugplatz ist, sieht man ja die Piste nicht. Und da sind die Flugzeugsysteme dann doch schon so genau, dass der Flieger automatisch landet. Aber auch dann gelten besondere Vorschriften. Also der Flughafen muss zertifiziert sein, das Flugzeug muss zertifiziert sein, wir müssen zertifiziert sein und auch die Staffelung zwischen den Flugzeugen muss größer sein, um Störungen zu vermeiden.
Und warum macht man es nicht immer automatisch? Vielleicht blöde Frage, was könnt ihr besser als der Computer?
häufig schöner landen. Der Computer macht mal so, sage ich mal. Und auch damit die Staffelung geringer ist. Das Problem ist, wenn Flieger nah beieinander sind, können sie das System beeinträchtigen, das Landesystem. Das sind, kann man sich so vorstellen, zwei Strahlen, ein vertikaler, ein horizontaler Strahl, der uns zur Piste leitet. Und wenn da Flieger im Einflussbereich sind, können sie die Signale stören. Und da sind wir dann doch genauer. Auch bei Turbulenz oder bei Seitenwind ist der Mensch dann doch präziser als die Maschine und auch flexibler.
Und du hast gesagt, starten, also der Abflug passiert auch manuell in der Regel?
Immer. Der Start ist immer manuell.
Mhm. Genau. Warum immer? Geht das nicht automatisch?
Nein, wir haben auch kein Bedürfnis. Es ist jetzt.
Macht Spaß, oder?
Es macht Spaß, genau. Und nein, auch auf der Piste, wenn wir dann doch mehr Wind haben, sind wir manuell präziser, können wir präziser die Centerline einhalten, also die Linie in der Mitte der Piste. Und auch das Rotieren, also quasi das Heben der Nase, können wir präziser machen. Manchmal ist der Flieger schwerer, manchmal leichter. Manchmal trifft uns kurz nach dem Start dann doch eine Böe von der Seite und wir müssen mit dem Querruder korrigieren. Also da gibt es nicht wirklich ein Bedürfnis, würde ich sagen.
Wie fühlt sich so ein Abflug vorne im Cockpit an?
Hochkonzentriert, würde ich sagen. Also man kriegt jetzt von der Beschleunigung nicht so viel mit. Wir müssen ständig die Systeme überwachen, vor allem die Triebwerke, ob die gut funktionieren. Müssen schnell die Entscheidung treffen, brechen wir den Start ab oder nicht. Und es vergeht ziemlich schnell eigentlich, genau.
Ist das schon mal passiert, dass ein Start abgebrochen werden musste?
Mir noch nicht, aber es kommt vor, genau.
Weil man nicht hochkommt, weil es zu windig ist?
Nein, also Start abbrechen ist dann vor allem bei höheren Geschwindigkeiten eine heikle Angelegenheit. Beispiele wären, wenn ein Triebwerk ausfällt, wenn wir dann plötzlich einen Rauchgeruch wahrnehmen oder wenn das Flugzeug nicht zu fliegen ist, also auch wenn wir in einen Vogelschwamm hineingefahren sind beim Startlauf, brechen wir den Start ab. Oder wenn auch ein Feuer im Triebwerk gesenzt wird, also vom Flieger bemerkt wird, auch dann wird der Start abgebrochen. Da gibt es einige Warnungen, die während des Starts quasi auf lautlos geschalten sind, die nicht so wichtig sind. Es gibt Systeme, die dürfen ausfallen beim Start und sind eigentlich dann nur wichtig. Es ist nur wichtig, dass wir in der Luft erfahren, dass diese Systeme nicht gehen. Und beim Start, was beim Start tatsächlich uns gezeigt wird, weil die Fehler, die uns gezeigt werden, die sind relevant und für diese Fehler bleiben wir stehen.
Es sind wahnsinnig viele Fragen zu Flugangst gekommen, betrifft viele Leute. Hast du manchmal ein komisches Gefühl, wenn es jetzt irgendwie turbulent wird? Oder?
Ja, ich glaube, als Passagier ist das ein Problem, dass man nicht die Kontrolle über das Flugzeug hat. Es hilft vielen Leuten mit Flugangst, einmal kurz im Cockpit vor dem Start Hallo zu sagen, um zu sehen, da sitzen zwei Menschen drinnen, sage ich mal. Es ist dann nicht mehr so anonym. Und eben der Kontrollverlust ist, glaube ich, das größte Problem. Genauso wie nach dem Start reduzieren wir die Triebwerksleistung kurz nach dem Start. Und das ist für viele auch ein ungutes Gefühl. Die Nase senkt sich, Triebwerksleistung wird verringert. Das ist deswegen, weil wir beim Start eine höhere Leistung haben als für den Steigflug selber. Und ich kann auch verstehen, dass man sich dann unwohl fühlt, weil es doch ein komisches Geräusch ist, wenn man steigt und die Triebwerke werden leiser.
Die klassischen Turbulenzen, die jeder Fluggast kennt, was passiert da in der Regel?
Das können Jetstreams sein, die uns auf Reiseflughöhe treffen.
Also Winde.
Winde, genau. Es sind eigentlich Winde hauptsächlich. Beispielsweise auch, wenn man über ein Gebirge fliegt, da wird die Luft durchmischt, es bilden sich Rotoren und dadurch entstehen Turbulenzen.
Aber das ist was, dafür ist man ausgebildet, dafür ist das Flugzeug ausgerichtet und nur weil es ein bisschen wackelt, das war bei mir lange so, oh Gott, jetzt ist es vorbei. Ja. Das ist nichts, was jetzt euch große Sorgen machen würde, wenn es ein bisschen wackelt.
Also bis zu einer, ich sage jetzt mal, normalen Intensität, nein. Der Flügel ist sehr flexibel, also im Flugzeug macht es gar nichts. Ab einer gewissen Intensität schalten wir natürlich die Anschnallzeichen ein, da auch die Getränketrolleys zum Beispiel schwer sind. Ist es auch wichtig, im ruhigen Reiseflug die Sitzgurte angeschnallt zu lassen, da Turbulenzen meistens dann entstehen, wenn wir sie nicht erwarten. Wenn wir sie vorhersagen, kommen sie dann nicht dafür.
Mhm. Weil man was machen kann, damit es nicht passiert, oder?
Na, ja. Vorhergesehen. Okay. Turbulenzen treten nicht auf, und wenn man sagt, das für ein ruhiger Flug, dann treten sie auf. Aber wir als Piloten fragen auch Flugzeuge vor uns, ob sie Turbulenzen erleben, oder auch den Fluglotsen, ob sie vielleicht Reports haben von Turbulenzen, von Flugzeugen, die vor uns fliegen, auf derselben Höhe. Es kann auch sein, dass wenn wir da 2000 Fuß höher oder tiefer fliegen, dass es dort gar keine Turbulenzen gibt. Das ist verschieden.
Und musstest du manchmal schon gegensteuern, wenn jetzt der Wind irgendwie stärker ist oder anders als erwartet? Also wenn es Turbulenzen gibt, muss man dann, passiert dann vorne im Cockpit was, muss man dann irgendwie was machen, damit es sich wieder beruhigt, oder kommt man da einfach drüber, da wartet man ab?
Also wenn man wirklich durchfliegen muss durch die Turbulenzzone, gegensteuern tun wir nicht, das kann der Autopilot ganz gut. Was wir tatsächlich machen, es gibt eine Geschwindigkeit, die, ich sage jetzt mal, die ideale für Turbulenzen ist, weil man dann langsamer fliegt und einen Turbulenzen weniger betreffen. Aha. Das können wir schon machen, die Geschwindigkeit anpassen. Und wie gesagt, eventuell auch die Höhe anpassen.
Und das wird wahrscheinlich im Vorhinein schon sich angeschaut, wo, welchen kleinen Regionen kann man eher ausweichen, damit es ein angenehmer Flug wird.
Genau, wir haben bei unserer Flugvorbereitung eine Karte unseres Flugweges. Da sind Turbulenzzonen eingezeichnet. Manchmal kann man sie eben überfliegen, da die Turbulenzzonen nur bis zu einer gewissen Höhe eingezeichnet sind. Im Sommer sind vor allem die Gewitterwolken die größte Gefahr. Da weichen wir aus, also wir fliegen in keine Gewitterwolken hinein und auch nicht drunter. Sonst, genau, also wir schauen uns die Turbulenzzonen auf unserem Reiseflug an und weichen Wolken aus, wenn sie Gewitterwolken sind.
Zwei Fragen von Mario, die ich sehr interessant finde. Hattest du schon mal Angst abzustürzen?
Das nicht, Angst nicht. Es kommt schon vor, dass es stressige Situationen gibt, aber da ist man dann so konzentriert, dass es eher, wenn dann Stress, aber Angst nicht, nein.
Und was sind das für Situationen, die da zu Stress führen?
Es können beispielsweise sehr böige Anflüge sein. Teilweise sind Winde unberechenbar. Es kann sein, dass wir kurz über der Piste dann doch noch weggeweht werden, dann müssen wir die Landung abbrechen und die Geschwindigkeit geht rauf und runter, da muss man dann doch konzentrierter sein.
Jetzt ist das bei vielen Leuten so, wenn, also ich glaube im Jahr, weiß nicht, ein Flugzeug oder so stürzt ab und weiß nicht, wie viele zig Millionen stürzen nicht ab. Mhm. Aber wenn eines abstürzt, dann sterben halt auch viele Leute in der Regel und ist immer auch ein Drama. Aber gleichzeitig, also das beschäftigt dann viele Menschen. Gleichzeitig steigen die meisten von uns ständig in einen PKW und die tödlichen Unfälle auf der Autobahn, die jeden Tag passieren, das ist so, mich wird's nicht betreffen, aber beim Flugzeug ist das schon so. Ist das als Pilot so, wenn irgendwo ein Flugzeug abstürzt, schaut man sich dann an, was ist da passiert? Oder jetzt gab es ja auch diese Vorfälle, ich weiß nicht mehr, welcher Flugzeugbauer das war, aber dass da so technische Probleme gab. Beschäftigen einen Piloten so Vorfälle?
Auf jeden Fall, würde ich sagen. Und wir treffen uns auch einmal im Jahr zu einem Emergency-Training. Da werden auch Fälle besprochen, Unfälle besprochen. Wir besprechen, was würden wir anders machen? Wo haben sich eventuell Fehler eingeschlichen? Man passt sich ja auch an mit den Prozeduren. Die Technik passt sich auch an. Also ich würde schon sagen, man beschäftigt sich dann schon damit und man bekommt es auch mit.
Was sind denn Gründe für die seltenen Fälle, dass wirklich mal ein Flugzeug abstürzt?
Das ist komplett verschieden. Da gibt es eigentlich die ganze Bandbreite.
von technischen Problemen zu menschlichem Versagen.
Genau, alles Mögliche.
Ja. Was passiert, wenn man im Flugzeug das Handy nicht auf Flugmodus schaltet?
Ich würde sagen, zum Großteil nichts, aber wir lassen es dann doch lieber präventiv ausschalten. Es könnte unseren Funkkontakt stören, können Funksprüche überhören. Und nebenbei hat es auch einen Nutzen, es auszuschalten, da wir auf Reiseflughöhe sowieso keinen Empfang haben und das Handy ständig Netz sucht und dadurch sich der Akku schneller entlädt. Also es bringt sowieso nichts, das Handy einzuschalten im Reiseflug. Außerdem ist es ja auch mal schön, ein bisschen abzuschalten und den Reiseflug zu genießen, offline zu genießen.
Das ist eine der Sachen, die bei mir am schönsten ist am Fliegen, dass man einfach mal mit voller Aufmerksamkeit ein Buch liest oder dass man zwischendurch was macht.
Genau.
Warum müssen beim Landen oft die Fenster zugemacht werden?
Aufgemacht meinst du, oder?
Oder aufgemacht, ja.
Stimmt. Aufgemacht, ja. Genau. Wir müssen vor allem am Boden ständig eine Sicht nach draußen haben. Wenn es dann doch zu einem Evakuierungsfall kommen sollte, gehen die Flugbegleiter zu ihren Notausgängen und schauen erstmal raus. Was sehen sie vor dem Fenster? Sehen sie Feuer, Rauch, eventuell Wasser? Auch das ist schon vorgekommen, dass ein Flugzeug teilweise im Wasser war, teilweise am Boden. Und falls aber draußen Feuer oder Rauch zu sehen ist, wissen die Flugbegleiter bei einer Evakuierung, diesen Notausgang werden wir nicht verwenden und leiten die Passagiere zu anderen Notausgängen. Das ist der Hauptgrund, genau.
In welcher Form oder Art wird man auf eine Notlandung vorbereitet? Was passiert dann?
Als Passagier?
Als Pilot.
Na, als Pilot, wir haben ein technisches Problem. Wir arbeiten das einmal durch, schalten die Systeme so, wie sie gehören, schauen uns an, wo können wir landen, schauen uns das Wetter an, berechnen uns wieder die Landedistanz. Dabei können wir auch Fehler mit einbeziehen, also wir geben den Fehler ein und das Programm rechnet nochmal neu. Wir sprechen mit der Flugsicherung, bereiten sie schon darauf vor, dass wir einen Notfall haben, dass Feuerwehr und Sanitäter bereit sind. Wir sprechen mit der Kabine, wir sagen ihnen, was das Problem ist, wann wir ungefähr die Landung erwarten und Besonderheiten. Die Flugbegleiter bereiten dann die Passagiere vor, indem sie noch einmal ein Safety Briefing machen. Sie zeigen noch einmal die Notausgänge, erklären, wie die Schutzposition ist für die Landung. Irgendwann vor der Landung bekommen sie dann von uns gesagt, dass wir bald landen. Sie nehmen die Sitze ein, genau, und dann landen wir.
Gab es in den letzten Jahren, wo du geflogen bist, Momente oder Ausblicke, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind?
Ja, also es gibt auch durch die verschiedenen Uhrzeiten, die ganzen Wetterlagen, gibt es dann doch Anflüge, die besonders sind. An einen kann ich mich erinnern in Amsterdam, das war schon fast kitschig. Da war hinter der Piste der Sonnenuntergang genau auf der Achse. Und wenn wir im Landeanflug sinken, ist der Sonnenuntergang umso schneller. Und genau beim Aufsetzen ist dann die Sonne verschwunden. Das war etwas, was ich mir gemerkt habe.
Und wie schaut der Job bei dir aus? Also du fliegst dann von Wien nach Amsterdam oder nach Prag. Musst du dann ein paar Stunden warten, bis der nächste Flug kommt oder wie geht das?
Da gibt es alle möglichen Kombinationen. Es kann sein, dass wir nur hin und zurück fliegen. Es kann sein, dass wir auch zweimal hin und zurück fliegen. Es gibt Flüge, da fliegen wir wohin und steigen aus und sind mal einen halben Tag dort oder vielleicht sogar länger. Eigentlich alles Mögliche. Es gibt auch Flüge, wo wir am Abend einchecken. Wir fliegen beispielsweise nach Amsterdam, sind dann einige Stunden im Hotel zum Schlafen, fliegen zurück, also haben jeweils nur einen Flug und sind dann wieder zu Hause. Da gibt es eigentlich alles.
Ist es bei dir so in der Kurz- und Mittelstrecke, dass du wahrscheinlich einen geregelteren Alltag hast als Piloten, die jetzt viel Langstrecke fliegen? Oder ist das generell, also 9-to-5 ist ja dein Job wahrscheinlich nicht?
9-to-5 nicht, nein. Also es gibt alle möglichen Uhrzeiten. Mhm. Es kann sehr früh losgehen oder sehr spät aufhören. Bei Langstrecke hat man eher einen Dienstplan, wo man wohin fliegt, beispielsweise nach Amerika. Man ist dann mindestens mal einen Tag dort, fliegt dann wieder zurück und hat ein paar Tage zu Hause frei. Auf der Kursstrecke ist das verschieden, da haben wir dann doch einige Tage hintereinander Flugdienst, haben dann aber auch wieder mehrere Tage hintereinander frei.
Jetzt gibt es ja aus Filmen dieses Klischee, der Pilot, der in seinem tollen Kostüm mit dem wo ankommt, mit seinem Koffer, ist der Hero, und dann gibt es die Stewardessen, und wenn man irgendwo 2 Tage sein muss, dann fliegen da die Funken zwischen Pilot und Stewardessen. Ist das was in der Realität passiert? Weil kann man sich ja durchaus vorstellen. Also ohne Namen zu nennen, aber.
Ach so, na, es gibt schon Paare auch zwischen Cockpit und Kabine, aber genauso Cockpit und Kabine. Mhm. Gibt es alle möglichen Paare und Ehepaare. Genau.
Aber so dieses Bild vom Piloten, der bei jedem bei jedem zweiten Flug eine andere Stewardess vernascht, das ist.
Ja, ich glaube, das ist schon ein bisschen übertrieben. Ja. Ganz so ist es nicht. Nein.
Ja. Wie lange darf man am Stück fliegen als Pilot? Gibt es auch wie bei Lkw-Fahrer so eine Begrenzung?
Ja, die muss ganz streng eingehalten werden. Es gibt bei uns Tabellen, je nach Uhrzeit, je nach Fluganzahl, wie viel man maximal fliegen darf, und man darf nicht darüber kommen. Also man muss das auch einhalten, und auch wenn man davon ausgehen würde, dass man darüber kommt, dann startet man gar nicht. Das ist wichtig, das einzuhalten, weil wenn doch etwas passiert, wäre ein Problem.
Ja. Sind längere Flüge langweiliger als kurze, weil man dann, wenn man mal oben ist, nicht mehr so viel machen muss?
Na, machen muss man schon einiges. Also wir überprüfen das Wetter auf allen Flughäfen, die für uns relevant sind unterwegs. Wir müssen für medizinische Notfälle, für eventuell vor allem Rauch und Feuer wissen, wo wir schnell landen können, wo das Wetter gut ist, wo die Piste lang genug ist. Wir müssen auch wissen, wie hoch die Berge unter uns sind, falls wir einen Druckabfall haben. Dann müssen wir ganz schnell sinken, müssen eine Höhe eindrehen und müssen wissen, welche Höhe für uns sicher ist. Sprit überprüfen, Funken, also wir haben doch einiges zu tun, auch im Reiseflug.
Aber das heißt, ihr seid immer darauf vorbereitet, dass, falls ein Problem gäbe, dass wisst ihr, wo jetzt der nächste gute Landeort sein könnte.
Genau, also wir können uns auch im Flugzeug so einen sogenannten Equal Time Point programmieren zwischen zwei Flughäfen, da der Wind auf Reiseflughöhe dann doch größer sein kann. Und bei diesen Punkten sehen wir, fliegen wir jetzt weiter, wenn was passiert, fliegen wir zurück. Dasselbe bei zum Beispiel bei Bergen. Wir wissen, rechts sind die Berge, links ist es eher flach. Das heißt, wenn wir dann doch einen Druckabfall haben, werden wir zuerst einmal nach links abbiegen, und darauf muss man vorbereitet sein, so schnell wie möglich reagieren zu können.
Du hast gesagt, man muss auch funken. Da wird man wahrscheinlich nicht sagen, hallo, da ist der Chris. Gibt es da, so wie man das aus Filmen kennt, so gewisse Floskeln, die man da verwendet?
Ja, also man sagt meistens ein sogenanntes Call-Sign. Jeder Flug hat sein Call-Sign, das besteht aus dem Namen der Airline und aus Ziffern und Buchstaben. Mit dem meldet man sich, mit seiner Position, mit seiner Höhe und eventuell auch bei Anflügen, welche Wetterinformationen man gesehen hat. Und teilweise, wenn man von einem Sektor in den nächsten übergeben wird, bekommt man Restriktionen, wie man darf maximal mit der Geschwindigkeit fliegen, und auch das geben wir weiter, damit der nächste Lotse weiß, was wir alles wissen und wie wir fliegen werden.
Also da meldest du dich zum Beispiel mit Auer 732B.
Genau. Auer 123 Foxtrot Level 370 direkt Amadi beispielsweise. Der Amadi ist der nächste Wegpunkt, zu dem wir fliegen.
Klingt cool. Weil du vorhin schon vor einer Weile gesagt hast, man kann sich auch das Flugzeug, das vor einem fliegt, fragen, ob es da jetzt Turbulenzen gab oder irgendwas Auffälliges. Das könnt ihr aber jetzt nicht quasi einen Piloten von einem Flugzeug quasi anfunken und sagen, hey, wie ist das bei euch? Oder?
Also wir machen das vor allem über die Fluglotsen. Die haben die ganzen Informationen gesammelt. Die wissen, welcher Flieger war auf unserer Route. Die sehen das auf ihrem Radarschirm. auf welcher Höhe das Flugzeug ist und der gibt uns dann ganz genau Bescheid. Hey, das Flugzeug 30 Kilometer vor euch ist auf der und der Höhe und hat gemeldet, dass es Turbulenzen hat und das Flugzeug 4000 Fuß drunter hat nichts gesagt. Da ist es wahrscheinlich dann ruhiger.
Mhm. Wie fühlt sich das an, wenn der eigene Job gleichzeitig mit der Verantwortung einhergeht, dass da 200-300 Leute quasi deren Leben in der Hand hat?
Aus diesem Grund sind wir auch zu zweit. Wir überprüfen uns gegenseitig. Jeder bringt seine eigenen Erfahrungen mit. Und die Verantwortung ist da, aber das würde ich auch wieder als Konzentration beschreiben. Und ich finde es dann doch immer wieder faszinierend, wenn Passagiere aussteigen und ich verabschiede die Passagiere und merke, da waren jetzt so viele Leute bei uns an Bord. Sehr interessant. Wir sehen ja die Leute nicht jedes Mal als Piloten.
Ja.
Aber es ist wichtig, dass wir zu zweit sind, wichtig, dass wir uns kontrollieren, um etwaige Fehler zu bemerken.
Jetzt habe ich nachgelesen, jetzt gibt es auch so Überlegungen oder ich glaube auch schon Versuche, dass man den Co-Piloten quasi einspart und das, was der macht, irgendwie vom Boden übernimmt. Ist das für dich vorstellbar, dass man nur mal alleine im Cockpit sitzt?
Nein, überhaupt nicht. Ich finde es wichtig, zu zweit zu sein, persönlich.
Ja. Wie kann man sich die Ausbildung oder das Auswahlverfahren als Piloten, als Pilotin vorstellen?
Das Auswahlverfahren besteht aus zuerst aus computerbasierten Tests. Da wird die Reaktionsfähigkeit, das Gedächtnis, Kopfrechnen, Konzentration überprüft. Es gibt Gruppenspiele. Man sieht, wie man in einer Gruppe zusammenarbeitet, Interviews. Und vor allem auch medizinisch wird man überprüft, ob körperlich und auch psychisch alles in Ordnung ist. Die Ausbildung selber dauert etwa 2 Jahre. Sie besteht aus einem Theorie- und einem Praxisteil. In der Theorie gibt es verschiedene Fächer, wie beispielsweise Human Performance. Da lernt man über sich, seinen Charakter, Stress und beispielsweise auch Konfliktsituationen. Es gibt Fächer wie Air Law, das ist Flugrecht, Mass and Balance, da lernt man über Gewichte und die Verteilung, Performance, wie steigt so ein Flugzeug, wie sinkt es. Es gibt Principles of Flight, warum fliegt überhaupt ein Flugzeug, dann gibt es Airframes, woraus besteht so ein Flugzeug überhaupt. Meteorologie ist ein wichtiges Fach und in der Praxisausbildung lernt man dann zuerst den Sichtflug, man navigiert mit Autobahnen, mit Städten, mit Bergen, mit Seen. Da lernt man generell mal, wie startet man, wie landet man und danach kommt die Instrumentenberechtigung. Da lernt man dann auch mit den Instrumenten fliegen ohne Sicht.
Wie war das Gefühl beim ersten Mal dann wirklich fliegen?
Das war unbeschreiblich. Es ist doch immer wieder faszinierend, was für Gewichte dann in der Luft fliegen können. Und ich glaube manchmal immer noch, dass das Magie ist.
Ist aber keine Magie, sondern Physik. Kannst du erklären, warum fliegt denn? Also wie geht das, dass ein Flugzeug in die Höhe fliegt?
Ja, über dem Flügel strömt die Luft schneller als unter dem Flügel. Dadurch entsteht ein Unterdruck und das Flugzeug wird sozusagen nach oben gesogen. Das ist die leichte Erklärung.
Und dann, wenn man die gewünschte Flughöhe erreicht, dann schaut man, dass man eine Balance findet zwischen dem und der Gravitation der Erde.
Genau, also man muss in vertikaler Richtung eben den Flügel so anströmen lassen, dass das Gewicht gleich dem Auftrieb ist. Und dann haben wir noch den Luftwiderstand, mit unseren Triebwerken entgegenwirken.
Wir kommen langsam zum Schluss. Eine Frage, die sehr oft gekommen ist auf Twitter, ist, wie geht man als Pilot mit dem Klimawandel um? Flugzeuge verbrauchen sehr viel Kerosin, verursacht viel CO2. Denkt man darüber nach? Oder?
Auf jeden Fall. Also wir haben auch Prozeduren, die den Kerosinverbrauch senken. Das fängt schon mal bei der Flugplanung an. Man versucht, wenn möglich, den Flug geradeaus zu planen, das ist nicht immer möglich durch verschiedene Luftraumstrukturen. Und eine geringere Distanz bedeutet auch, dass wir weniger Treibstoff mitführen. Das bedeutet, wir haben auch ein geringeres Gewicht und verbrauchen weniger. Dann geht es schon los beim Rollen. Zum Beispiel, wenn wir zur Piste rollen vor dem Start, reicht es auch aus, wenn wir nur mit einem Triebwerk rollen. Wir brauchen nicht beide Triebwerke. Beim Start selber beispielsweise schalten wir die Klimaanlage aus. Weniger Zapfluft bedeutet auch eine geringere Triebwerksleistung, die wir für den Start brauchen, ohne dafür die Sicherheit aufs Spiel zu setzen. Also wir haben dann dieselbe Startdistanz und schalten dann rund 1-2 Minuten nach dem Start die Klimaanlage an. Das merken die Passagiere nicht und wir verbrauchen doch weniger Sprit. Im Reiseflug selber versuchen wir, eine optimale Höhe zu finden. Beispielsweise, wenn wir dann doch viel Gegenwind haben, kann es dann doch spritsparender sein, auf einer tieferen Höhe zu fliegen, da dort der Gegenwind geringer ist. Genauso, wenn wir bemerken, wir sind sehr weit vor der Zeit, verringern wir auch die Geschwindigkeit. Das kann doch auch einige 100 Kilo Kerosin einsparen. Dann kommen wir schon zum Sinkflug. Da, wenn wir zu spät mit dem Sinkflug beginnen, brauchen wir mehr Widerstand, um die Höhe und die Geschwindigkeit abzubauen, verbrauchen somit mehr Sprit. Genauso, wenn wir zu früh anfangen, verbrauchen wir auch mehr Sprit, da wir länger in diesen dichteren Luftschichten uns bewegen. Beim Anflug selber können wir die Landeklappen und auch das Fahrwerk später ausfahren, da das doch viel Widerstand mit sich bringt. Und nach dem Landen genauso, da brauchen wir nicht beide Triebwerke, da können wir auch nur mit einem Triebwerk rollen.
Vorletzte Frage, warum versteht man die Durchsagen so selten? Dear passenger, we are arriving in Berlin
in 20 minutes. Ich glaube, das ist schon technischer Natur.
Ja.
Ich glaube, wenn ich auch die Kollegen höre, sind die Ansagen deutlich. Mhm. Und ich glaube, das liegt dann schon eher am Lautsprecher.
Okay, ja. Letzte Frage, klatschen im Flugzeug ja oder nein?
Warum nicht? Ja, warum nicht? Also wir hören es teilweise sogar durch die Cockpit-Tür.
Ja, ich klatsche auch gern. Danke für deine Zeit, Chris.
Danke für deine Einladung.
Sehr viel. Ich glaube, dass ich jetzt entspannter im Flieger sitzen kann, weil ich gelernt habe, was es alles an Sicherheitsvorkehrungen gibt und wie gut drauf PilotInnen sein müssen. Den Ratschlag von Chris beim Reingehen kurz zu fragen, wenn man Flugangst hat, ob man das Cockpit sehen darf, ist ein superer, denn er hat mir auch nachher erzählt, dass es ihm selbst sogar so geht. Wenn er hinten sitzt als Passagier und er hört dann ein Geräusch, dann denkt er auch mal, was war das jetzt? Und das liegt einfach daran, dass wir Menschen gerne die Kontrolle haben und im Flieger hat man halt überhaupt keine Kontrolle im Regelfall. Und dann vorne zu sehen, dass da zwei PilotInnen sitzen, die alles im Griff haben, kann beruhigen. Noch einen Tipp hat Chris im Nachhinein gegeben, wer sich vor Turbulenzen fürchtet, am besten in der Mitte des Flugzeuges Platz nehmen. Da bekommt man am wenigsten davon mit. Ganz hinten spürt man den Wind am meisten. Das war die heutige Folge. Wenn sie dir gefallen hat und du Erklär mir die Welt wichtig findest, unterstütze den Podcast bitte auf www.erklärmir.at. Am Ende noch ein Tipp für eine andere Erklär mir die Welt-Folge, die Geschichte des Nationalsozialismus, Nummer 149. Das ist eine sehr beliebte Folge und hochinteressant. Die Geschichte-Professorin Johanna Gemacher erzählt, wer die Nazis waren. Nächste Woche geht es in Erklär mir die Welt auch um Geschichte und Mythen, nämlich um das Thema Hexen. Die Folge kommt am Dienstag. Bis dahin eine gute Zeit, euer Andreas.